Radio X. Hörbox.
Willkommen zu Hörbox. Am Mikrofon Janina Labhardt. Am Donnerstag, 23. Oktober, am 7. Abend, hat es ein GGG-Buchtor gegeben. Und zwar mit dem Roland Herrmann. Mit ihm habe ich mich eine Stunde lang unterhalten können über seine Vorliebe für realistische Kunst, gerade vom Albert Anker, aber auch über seine Laufbahn als Schauspieler und habe erfahren, dass er irgendwann gerne mal ein Cowboy spielen möchte. Das und noch viel mehr im Buchtalk von der GGG Stadtbibliothek hier auf Radio X. Radio X. Der Buchtalk «Was liest du, wer bist du?» von der GGG Stadtbibliothek Basel ist ein Format, wo interessante Persönlichkeiten von Basel zum Gespräch einladen und mit ihrer Lieblingslektüre vor allem. Auch heute ein interessanter Gast auf dem Podium, der Roland Herrmann. Willkommen.
Guten Abend miteinander.
Danke. Mein Name ist Janina Labhardt und in der folgenden Stunde darf ich mit dir, Roland Herrmann, über dich als Schauspieler und Sänger reden, aber auch über dein mitgebrachtes Buch «Lebt Anker noch?» von Heinz Büttler. Die Veranstaltungsreihe ist in Kooperation mit dem Forum für Zeitfragen und der Fachstelle Gender und Bildung von der reformierten Kirche Basel-Land. Im letzten Teil von diesem Talk sind Sie, liebes Publikum, auch eingeladen, Fragen zu stellen oder einen Kommentar zu äußern. Zuerst aber möchte ich gerne über das Ankerbuch reden mit dir, Roland Herrmann.
Ja.
Der Buchtitel «Lebt Anker noch?» tönt ja erstmal komisch, weil der Albert Anker hat von 1831 bis 1910 gelebt, ist also knapp 80 Jahre alt geworden. Aber der Buchtitel kommt von einem Briefwechsel von Vincent van Gogh, was sein Bruder im Jahr 1883 geschrieben hat. Lebt Anker noch? Ich denke oft an seine Arbeiten. Ich finde sie so treffend und fein empfunden. Er ist noch ganz vom alten Schlag, so wie Brion. Zitat Ende. Randnotiz, der Gustave Brion war ein französischer Maler, der ähnlich wie der Anker sehr realistisch gemalt hat. Der Vincent van Gogh, einer der bekanntesten und einflussreichsten Künstler der Geschichte, hat den Albert Anker bewundert. Auch du, Roland Herrmann, schätzt ja die Kunst von Albert Anker sehr. Wieso?
Ja, ich finde einfach, es ist ein wunderbarer Künstler, der mich, glaube ich, das Leben lang begleitet hat, aber erst in den letzten Jahren ich ihn so wahrgenommen habe. Ich meine, die Bilder sind schon natürlich nicht im Original bei meinen Grosseltern in der Stube gehangen, bei beiden Grosseltern, Vater und mütterlicher Seite. Und man hat die einfach so dort hängen gesehen, man hat sich jetzt nicht groß Gedanken gemacht, aber im Rückblick haben die Bilder einem schon dort begleitet. Das ist auch so Gottfried Keller und Jeremias Gotthelf, das ist in unserer Stube, ist das einfach, auch die Bücher natürlich präsent gewesen. Also ich habe in den letzten Jahren der Albert Anker jetzt immer mehr auch wahrgenommen, weil ich mich auch mehr für die Malerei interessiert habe und insbesondere auch für die Schweizer Maler. Gehört auch nicht der Segantini dazu. Aber Anker, seine Bilder sind schon sehr eindrücklich, wenn er die bäuerlichen Verhältnisse darstellt mit den Porträts von diesen Kindern. Das ist also unglaublich. Also die Schönheit und dass man überhaupt so gut malen kann, das ist für mich unverständlich. Und das würde man gerne können, aber das fasziniert mich einfach.
Was empfindest du, wenn du so ein Ankerbild siehst? Also treffend und fein empfunden, schreibt ja der Vincent van Gogh. Das sind sicher auch die Gesichtszüge und der Blick der porträtierten Menschen, aber auch das warme Licht und die realistische Darstellung von Alltagsgegenständen wie ein Glas oder ein Hut oder ein Schulrucksack.
Ja, die Stimmungen, die Ausdrücke von diesen Kindern, oder? Und das sagt ihr das selber, und das sieht man auch oft, dass die, in diesen Bildern haben sie oft so ein Körbchen oder sind am Stricken oder so, wo er ja auch sagt, dass er, oder man hat gedacht, dass er den Kindern das gegeben hat, als Aufgabe, damit sie still sitzen damit er sie können malen. Und darum sind die dann auch so gut geworden. Er sagt, Erwachsene, die müssen sich immer bewegen und so, das ist schwieriger, zum die malen. Aber darum sind die auch so schön geworden, die Ausdrücke von, die Stimmungen von den Gesichtern, das ist einfach unglaublich. Also auch neben denen, da kommen wir vielleicht noch drauf, den Stillleben oder so, aber einfach, ist einfach unglaublich, so fein, also die Feinheit, die man dort rausholt aus diesen Gesichtern, ist einfach unglaublich.
Eins von deinen Lieblingsbildern ist der Schneebär von 1873, wo du sofort würdest aufhängen, wenn du es bekämtest. Ein anderes Bild ist der Schulspaziergang, wo der Albert Anker 1872 gemalt hat. Was gefällt dir besonders dabei?
Also wir wählen jetzt bei dem Schneemann, oder?
Ja, erstmal
beim Schneemann ist es einfach, das sind natürlich verschiedene Generationen, wo da abgebildet sind und die Kinder, ja und auch der alte Mann da, das ist einfach so treffend irgendwie. Und ich mag die Winterzeit, ich mag sie und es ist so, ja, so komprimiert, ein bisschen so auf die Zeit, die Kinder und spielen alle und es ist so ein bisschen auch eine Harmonie. In diesem Bild, finde ich. Fröhlichkeit. Und beim Spaziergang ist es so, dass er einfach halt, ja, mit diesen vielen Kindern, das ist auch erst seitdem, dass ich selber Kinder habe, dass ich das so toll finde, die fröhlichen Kinder. Und finde ich immer herzig, kleine Kinder. Also auch meine und die anderen auch.
Stell dir vor, das Bild würdest du in deinem Privatbesitz haben. Du würdest es natürlich aufhängen und jeden Tag auf dem Weg zum Badezimmer oder zum Balkon oder zur Türe aus dem Augenwinkel sehen. Was würde der Anker denn so mitgeben? Oder was würdest du denn denken?
Was würde ich denken? Ja, dass ich so ein teures Bild bei mir daheim habe. Hängen. Sicher das erste Mal, ich müsste meine Hausrot aufschrauben, weil das wäre ziemlich teuer, oder? Dass sie irgendwie zu beschützen, das Bild, dass es nicht geklaut wird. Nein, es, ja, also eben so ein Ankerbild zu besitzen, ist ja schon mal, wäre für mich unglaublich. Und das Bild an sich, ist einfach schön, da drauf zu schauen. Und ja, das gibt mir einfach auch ein gutes Gefühl, das zu sehen. Und immer wieder das Licht, und da könnte ich stundenlang verharren von so einem Bild.
Mit seinen Bildern, es sind Aquarell, aber auch Skizzen mit schnellem Strich. Da zeigt der Anker, was ihn im Leben so bewegt. Unter anderem auch der frühe Tod von Kindern, aber auch die Spuren von einem langen Leben von alten Menschen. Die Natur mit Wolken, Feldern, Bäumen und vereinzelten Häusern. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Anker hat alles gemalt, um etwas festzuhalten, Die er der Nachwelt hätte er näher bringen wollen. Was findest du zur Auswahl von dem Motiv, vom Anker?
Also, du meinst es vor allem so Kinder und das Leben, das bäuerliche Leben.
Beispielsweise
er,
das, ja?
Ja, wo er ja gelebt hat und er hat das gemalt, was ihn umgeben hat. Das war seine Realität gewesen. Und er hat nicht fiktiv irgendetwas gemalt, glaube ich. Er hat einfach das gemalt, was ihn bewegt. Die Nähe, also die Kinder, wo er ja Sex hatte, das Familiäre und das Alte, das ihn wahrscheinlich auch beschäftigt hat, oder irgendwann wird man alt oder ist man alt. Dann der Vergleich, alt und jung. Ja, oder die Bourbaki-Soldaten, die kommen ja auch ab und zu vor. Einfach, was ihn um ihn umgibt. Das ist ja lustig, dass er ja eben lange in Paris war und dann ist ein ganz anderes Leben. So, aber es hat ihn immer schlussendlich zurückgezogen wieder, weil er das nicht mehr wollte. Er ist wieder zurückgekommen in die Schweiz, also nach Ins, und hat wieder gewusst, das ist es, was ich will.
Er hat ja auch eine Art Tagebuch geschrieben mit Skizzen und Stichworten, die für ihn wichtig sind. Der Gastautor Manfred Pabst, der vor allem als Autor von der NZZ am Sonntag bekannt ist, hat die Notizbücher vom Anker im Buch auch vorgestellt. Magst du mal vorlesen, was es mit diesen Garnen auf sich hat?
Also die Garnets führte Anker bis 1901, als er seinen ersten Schlaganfall erlitt. Aus seinen letzten 9 Lebensjahren gibt es keine vergleichbaren Aufzeichnungen mehr. Obwohl Anker, nachdem er 3 Monate lang nur noch mit der linken Hand malen und schreiben konnte, allmählich wieder lernte, seine rechte zu benutzen. Auf den Rückseiten seiner späten Bilder notierte er bisweilen, mit welcher Hand er sie gemalt hatte. In den Carnets schrieb Albert Anker fast immer Französisch. In dieser Sprache fühlt er sich ebenso zu Hause wie im Deutschen. Er beherrschte sie von Kind an. Zur Schule gegangen war er in Neuchâtel, weil sein Vater, damals Tierarzt in Ins, von der damals noch preußischen Regierung zum Neuenburger Kantonstierarzt gewählt worden war. Deshalb zog die Familie dorthin und Albert besuchte das Lycée, das als sehr gute Schule galt. Theologie studierte er dann zwar 6 Semester lang in Bern und Halle, aber die Ausbildung zum Maler absolvierte er, nachdem ihm klar geworden war, dass seine Zukunft nicht im Pfarrberuf lag, in Paris, wo er fast sein Leben lang einen Zweitwohnsitz sowie das Atelier behielt. Er war mindestens so sehr aufs Französische wie aufs Deutsche hin orientiert, wie nicht zuletzt seine Bibliothek zeigt. Dann haben wir vielleicht das noch. Albert Anker zählte nicht zu jenen Künstlern, die vor allem mit sich selbst beschäftigt sind. Er schaute lieber aus dem Fenster als in den Spiegel. Von sich selbst, seinen Zweifeln und Sorgen, auch seinen mit zunehmendem Alter häufiger werdenden Gepressten machte er wenigen Aufhebens. Von Selbstzweifeln, existenzieller Not, von Reue und Zerknirschung ist nicht die Rede. Auch Liebesleid und Lust bleiben ausgespart. Nicht mal einmal seinen Unmut über Ärger macht er Luft. Sentimentalitäten liegen ihm ohnehin nicht. Seine Carnets sind deshalb eher Logbuch und Merkheft als Stimmungsbarometer.
Vielen Dank, Ronald Herrmann. In der Gemeinde Ins, also um den Neuenburgersee, Murtensee und Bielersee, ist Albert Anker sowohl geboren und dort auch mit 79 Jahren später gestorben. In der Zwischenzeit hat er Italienreisen gemacht, ist nach Südfrankreich, Paris, dann wieder nach Belgien und Deutschland. Er hat insgesamt 5 Kinder mit seiner Frau Anna Rüffli gehabt. 2 sind in der Babyzeit schon gestorben. Vom Totenbett von seinen verstorbenen Kindern hat er jeweils ein aufwendiges Bild auch gemalt. Auch im Briefwechsel mit Freunden hat er zum Beispiel der Emil erwähnt, sein Sohn, der nur 2 Jahre alt geworden ist, dass er in Paris in kühler Erde liegt. Was hat die Trauer mit dem Künstler Albert Anker gemacht?
No, er ist ja gläubig gewesen. Ich glaube, das kann man auch herauslesen, dass er das Gott gegeben genommen hat. Also er hat sicher auch eine Trauerphase, das ist klar. Aber ich habe das Gefühl, dass er das so wie auch ein bisschen hingenommen hat. Gott hat es gegeben und Gott hat es genommen. Und ich weiß nicht, nicht genau drei, aber das kann man höchstens interpretieren. Ich werde nicht in die Situation kommen, aber vielleicht ist es früher ein bisschen anders gewesen, ich weiß es nicht.
Du bist in das ehemalige Atelier von Albert Anker einmal gegangen und hast das besucht, alles originale Gegenstände wie einen Tisch, einen Sessel, Kommode und Wandbehänge. Alles, was der Albert Anker so hinterlassen hat, ist dort ausgestellt. Was ist dir speziell in Erinnerung geblieben von diesem Besuch?
Ja, die ganze Aura von diesem Atelier ist unglaublich eindrücklich. Es ist so ein ganz hoher Raum. Und was natürlich lustig ist, er hat dann 2 so französische schräge Fenster eingebaut. Früher das hat es nicht gegeben. Er war der Erste, der das gemacht hat, wegen dem Licht, weil das von Frankreich ist, das hat man das kennt. Und er war der Erste, der das dann bei sich daheim in der Schweiz hat einbauen lassen, nächstens ein Bauernhaus, weil Bauernhäuser sind natürlich alles so kleine Fenster und das hat man nicht kennt. Und das ist schon mal lustig gewesen. Dann natürlich auch die ganzen Requisiten, sage ich jetzt dem. Bis ins Kleinste hat er alles gesammelt. Sachen, die er teilweise auch dann in den Bildern verarbeitet hat. Also, so zum Beispiel gibt es ein Bild von einem Kind, das mit so Dominosteinen spielt. Und die Dominosteine sind auch dort ausgestellt.
Wirklich original?
Ja, original. Die Fayesse sind ausgestellt. Und dann hat er eine Bücherbibliothek mit Tausende von Büchern, die alle dort stehen, in Original, eins nach dem anderen. Es wird immer einmal oder zweimal im Jahr werden die Bücher rausgenommen. Die werden dann behandelt, damit die nicht vergilben oder weiß auch nicht, schlecht werden. Ja, und die werden dann genau wieder so reingestellt. über die vielen, vielen Jahre. Und das ist eigentlich nur ein kleiner Raum, aber was dort alles reingepackt worden ist, ist unglaublich. Man kann ein bisschen umeinander laufen, aber es ist kein grosser Raum. Also es war sehr eindrücklich gewesen, einfach das aufzunehmen, dort drinnen sitzen. Und das ist, als wäre er gerade jetzt dort drinnen gewesen. Das ist schon eindrücklich.
Und hast du dich da auch am Anker näher gefühlt?
Also sehr, sehr. Weil eben, man hat gerade das Gefühl gehabt, er hat jetzt gerade irgendwie... Er hat jetzt gerade das Atelier kurz verloren, um einen Kaffee zu trinken. Und kommt dann gerade nächstens wieder rein. Ja.
Interessant ist ja sein starker Wille, dass der Anker zwar als Pfarrer vorgesehen ist, sogar gerade nach seiner Matur ein Theologiestudium in Bern angefangen hat. Er hat quasi beweisen müssen, dass er den Erwartungen entspricht. Und doch ist er seinem Traum quasi dann gefolgt und hat sich ein eigenes Atelier auch eingerichtet, wo er seiner Malerei nachgehen konnte. Mhm. Was haltest du von dem Erwartungsdruck, dass ein Kind der beruflichen Laufbahn, die vorgesehen ist, folgen muss? Also Malerei tun ja erstmal brotlos, ohne Ruf und ohne finanzielle Absicherung. Mhm.
Zeugt natürlich von einem starken Willen, finde ich. Also ich weiss es ein bisschen aus meinem eigenen Leben. Also ich wollte ja auch Schauspieler werden. Und
bist es geworden.
Und bist geworden, obwohl niemand daran geglaubt hat. Und mir auch viele Steine weggelegt worden sind. Lehrerseits, meine Eltern wollen, dass ich einfach einen normalen Beruf lehre. Und das hat rückblickend für mich einfach irgendwie wie auch braucht, dass es aus dem heraus, man kann zeigen, doch, ich habe den Willen, etwas anderes zu machen, dem Traum nachzugehen, wo man selber hat. Oder? Und das ist wahrscheinlich bei ihm auch so gewesen. Er hat einfach gespürt, er muss einfach malen. Er muss einfach malen, egal was die anderen sagen, dann mache ich halt das mit der Theologie, aber eigentlich werde ich Maler. Und das ist einfach Zeug von einem starken Willen.
Aber er hat ja parallel müssen arbeiten, sowohl für das Theologiestudium, das er auch abgeschlossen hat, als auch quasi seinem Hobby folgen, erstmal der Malerei.
Das ist ja so. Also da bist du einfach die ganze Zeit an etwas dran. Da ist einfach, ich mache jetzt noch mal parallel. Ich habe auch Schauspieler werden und ich habe müssen arbeiten. Das heisst, ich habe dann einfach temporär geschafft, jahrelang, aber ich habe einfach das Ziel gehabt, und nebenbei habe ich Schauspielunterricht genommen und Gesangsunterricht, weil ich einfach gewusst habe, irgendwann mache ich das und ich muss jetzt die Opfer, was jetzt für mich nicht einmal gross ein Opfer war, muss ich bringen, weil ich einfach das Ziel gesehen habe, dort möchte ich hin. Und eben, ich glaube, das hat einfach in ihm innen auch gesteckt. Das ist einfach ganz normal. Also gut, dann mache ich halt das nebenbei, aber ich werde Maler.
Also ist das gar nicht eine Frage von der Zeit oder von der Generation, sondern die Muster kommen immer wieder auf, dass gerade Ältere ein Kind in eine Richtung treiben, obwohl dann vielleicht die richtige Berufung
das mal ist so, schlummert. In der heutigen Zeit, das glaube ich, dass das heute so ist. Oder? Der Kind weiss ja vielleicht noch nicht genau, wie man das deuten kann. Es zielt auf etwas an, was einem gefällt oder so, aber es kann sich ja noch nicht richtig, weisst du, keine Ahnung, wie komme ich überhaupt da hin. Das merkst du mit der Zeit, mit den Jahren. Aber man hat vielleicht schon so Vorstellungen, was möchte ich einmal machen. Aber das zeigt sich halt dann mit der Zeit. Oder? Es fängt so klein an und tut sich dann, wächst dann. Und irgendwie kann man es dann besser deuten und kann seinen eigenen Weg dann auch gehen, ohne irgendwie Eltern. Oder?
Du, Roland Herrmann, bist hier im GGG Buchtag vorgestellt als Schauspieler und Sänger, aber eigentlich bist du auch Maler, hast du mir gesagt. Was malst du?
Ja, also ich nehme mich jetzt nicht Maler. Wenn ich hier das Buch vorstelle, also dann bin ich nicht Maler. Aber ich male einfach gern. Ob ich jetzt nicht als Maler bezeichne. Maler ist einfach für mich ein Ausdruck von, aber es ist nicht einmal unbedingt, ich komme nachher drauf, auf was es nachher schlussendlich dann gibt aus diesen Bildern. Aber es ist, das Machen ist für mich einfach das Wichtige. Ich habe einfach den Drang, vor einer Leinwand stehen und einfach etwas machen mit der Farbe schaffen. Das ist einfach meine Motivation. Was schlussendlich daraus wird, wird sich zeigen, dass ich überlasse dann auch im Zufall. Das heisst, es wird abstrakt. Ich male einfach abstrakt. Weil ich kann nicht so realistisch malen und ein Baum ist ein Baum. Aber ich finde eben auch, schlussendlich, wenn ich das Resultat sehe von meinen Bildern, die abstrakt sind, dann ist es eben lustig, dass ich dann immer wieder neue Sachen entdecke.
Aber wenn ich einfach ein Bild mal und ein Bänkchen drauf ist und ein Baum, dann denke ich, ja, das ist ein Baum und ein Bänkchen. Aber wenn ich die hänge ja bei mir daheim teilweise und dann sehe ich da, dann entdecke ich wieder etwas Neues.
An den eigenen Bildern entdecke.
Ja, wo ich eigentlich gar nicht habe reinterpretieren, aber es hat sich einfach so gegeben und das habe ich gern. Und ja, darum, ich male einfach gern. Das ist, aber eben abstrakt.
Was bedeutet das Malen für dich?
Ja, das ist einfach so unglaublich. Also ich sage es nicht mal als Ausgleich, sondern es ist einfach ein Bedürfnis, das müssen können machen. Das ist einfach mit dem auseinandersetzen, auch mit dem Maler auseinandersetzen, andere Maler schauen, inspirieren lassen in Museen oder dann müsste ich eigentlich gerade heim malen. Es inspiriert mich einfach. Das ist so. Also für mich ist es eine rechte Erfüllung.
Wir sind hier in der Stadt der Museen. Welche Gemälde oder Ausstellungen schaust du dir hier im Raum Basel gerne an?
Also mein Lieblingsmuseum ist sicher das Kunstmuseum, weil dort hängen auch Segantinis und Ankers natürlich auch. Und die gehe ich immer wieder besuchen. Und auch wenn es nur mal schnell ist, gehe ich schnell huschen, ob sie noch dort sind.
Neben Albert Anker haltest du noch viel von anderen Schweizer Künstlern und Künstlerinnen, so zum Beispiel auch vom Schweizer Bildhauer und Maler Alberto Giacometti.
Ja.
Wo im Todesjahr vom Anker erst geboren ist und bekannt worden ist durch seine surrealen Skulpturen. Bist du grundsätzlich ein Anhänger von bekannten Künstlern aus der Schweiz, die es so rum geschafft haben?
Nicht unbedingt. Ich finde zum Beispiel, da kennt man nicht so, der Alexander Gallamet ist zum Beispiel, finde ich, ein ganz toller Maler. Da hängen zwei ganz grosse Bilder, ich habe ihn nicht kennt. Die hängen im Kunstmuseum, muss man anschauen. Der malt so Naturbilder, zwei ganz grosse Bilder hängen, grossartig. Also wie der, das ist schon fast aus der Distanz fotorealistisch. Aber ist auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich habe mich jetzt nie befasst mit ihm genau. Aber einfach toll, könnte ich auch. Also finde ich, grossartige Maler. Aber natürlich finde ich auch, der Segantini, das ist für mich einer der grössten. Obwohl er nicht wirklich ein Schweizer Maler ist, aber er hat mich lange in der Schweiz gelebt und ist auch gestorben in der Schweiz. Aber den finde ich schon recht grossartige Künstler.
Hast du ein Vorbild im Leben? Bei deiner Kunst als Maler, als Schauspieler oder als Sänger?
Ich habe nicht ein Vorbild als Mensch oder so. Ich kann jetzt nicht sagen, dass jetzt der Anker ein Vorbild wäre als Maler, sondern eher als Mensch. Natürlich. Aber da hole ich mir halt die Sachen aus, wo es dann wie matcht, oder? Wo ich dann finde, ah ja, das sehe ich auch so. Und das begegnet einem ja immer wieder im Alltag, wenn man etwas liest. Ah, das finde ich aber auch, das finde ich einen guten Zug. Und so, und das finde ich dann, ja, das ist so quasi auch wie ein Vorbild, oder so, nachdem ich die erlebe. Eher so.
Wie bist du zur Schauspielerei gekommen?
Ja, ich habe das eigentlich immer wollen. Aber, also wir haben früher, ich komme aus Reigutschwil, das ist bei der Wasserfall, aus dem Basel-Land und ein kleines Dorf. Und wir haben einfach einen Fernseher gehabt. Und ich habe lange gar nicht gewusst, dass es überhaupt Theater gibt. Weil es einfach ich die Hollywood-Filme geschaut. Und da habe ich gefunden, das möchte ich auch mal machen, so eine Hollywood, weiß nicht, Tarzan oder was das alles geht, das möchte ich auch mal werden, oder so, jetzt nicht Tarzan. Aber einfach, das hat mir gefallen. Und dann habe ich wieder Schauspieler. Aber nicht gewusst, was es da braucht, oder irgendwie. Und dann meine Eltern schnell mal gesagt, ja, das will gar nicht. Also, der Schauspieler, wir haben einen Schauspieler im Dorf gehabt, der war arbeitslos gewesen. Dann hat meine Mutter so gesagt, komm nicht in die Tüte, dann machst du etwas Richtiges. Und dann nachher, das hat lange gebraucht. Also ich habe mir so eine Lehre machen, meine Eltern sind mit mir jetzt Berufsberater. Und der Berufsberater hat dann nach einem Test gesagt, Kellner oder Koch. Jetzt kannst du wählen, haben meine Eltern gesagt. Und dann, ja gut, dann nehme ich Kellner.
Hast du doch eine Wahl gehabt?
Ja, ich gar keine Wahl. Ja, ich habe eine Wahl von 50-50. Und ich habe gesagt, ja, Koch will ich sicher nicht. Also gut, wie die Kellner. Dann habe ich zu Basel am Flughafen eine Kellnerlehre gemacht. Also das ist eine längere, weil du mich jetzt fragst, wie bin ich zur Schauspielerei gekommen? Ich fange jetzt vorne an. Aber das kommt schon nicht drauf. Es ist eben länger gegangen, oder? Ich habe dann natürlich irgendwie angefangen, irgendwann mal Schauspielunterricht nehmen und Gesangsunterricht, aber alles privat. Und weil mir einer gesagt hat, hey, du musst einmal Gesangsunterricht nehmen. Und dann habe ich das angefangen, klassischen Gesangunterricht.
Neben dem Kellner?
Nein, ich habe Kellner nur 2 Jahre gemacht. Und dann habe ich von temporär gearbeitet und viele Jahre temporär geschafft. Ich kenne jede zweite Firma in Basel-Land von innen. Weil ich einfach so viel geschafft habe. Mal einen Tag, mal eine Woche, mal einen Monat. Weil ich einfach nicht gewusst habe, wie finde ich den Weg. Ich habe auch ein bisschen verloren zur Schauspielerei. weil ich nicht wusste, wie komme ich dort dazu. Bis dann der Kollege in Südfrankreich in der Schule gesagt hat, hey, nimm Gesangsunterricht. Und dort hat es angefangen. Dann bin ich in den Gesangsunterricht. Und dann nachher, ja, habe ich dort auch Leute kennengelernt, die gesagt, hey, da, Meifer Ledi, Aarau, Schachen, 1995, die suchen noch Leute im Ensemble. Komm doch mit. Und ich denke, ja, Musical, mach doch nicht Musical. Nein, ich mach klassisch, wenn nicht so etwas, oder? Jetzt kommst du mit. Dann wieder da hin. Und dann nachher, es hat Spass gemacht. Und dann habe ich dort, Elisabeth Schnell unter anderem, vielleicht kennen Sie ja einen noch, kennengelernt. Und die hat gesagt, hey, da, der Rima, der sucht noch Leute für das Keep Cool, geh nochmal zusammen ans Casting. Dann bin ich dort ans Casting. Und dann hat der Rima gesagt, ja, du bist mir sympathisch, schau jetzt, der Max Sieben macht das Western Musical in Winterthur, geh mal dort an, wieder ans Casting. Und dennoch haben die mich dann genommen für eine Zweibesetzung von einer Hauptrolle.
Du bist quasi vor Ort gewesen, oder? Auf der Ersatzbank?
Ja, ich bin auf der Ersatzbank, aber ich bin auch im Ensemble gewesen, also ich konnte so etwas machen. Und ich habe immer das Glück gehabt, dass ich immer Leute getroffen habe, oder Leute in mir etwas gesehen haben. Der, ja, ich weiss nicht, der ist engagiert, in dem sehe ich etwas, und den schicke ich jetzt mal da hin. Und so bin ich irgendwie reingekommen, und ich bin halt immer früher viel an Castings gegangen. Und ich teilweise nicht mal gewusst habe, für was die einem casten. Also, man geht dann einfach da an und
also, wie eine Blindbewerbung.
Blindbewerbung, gehst du einfach an und dann, ja, machen Sie mal. Und dann habe ich einfach gemacht und so. Und dann, also, bin ich irgendwie dann, neben dem Schauspielunterricht und Gesangsunterricht, bin ich sowieso reingewachsen. Immer mit, und ich immer Spass gehabt an allem. Ich habe einfach gemacht. Und das ist wirklich, und dann ist dann Café Ball gekommen, bin ich ans Casting, wie sie dann jemanden gesucht haben, den ich aber nicht gewusst habe zu dem Zeitpunkt, für wer das Casting ist. Und der Pauli Burkhal, der Gott hab ihn selig, der ist gerade gestorben. Der hat dann, habe ich das Casting gemacht, dann sagt der Pauli, habe ich gesagt, um was geht's denn da? Überhaupt, in dem Casting, sagt, ja, ist gleich, mach einfach, spiele mal einen rüpelhaften Kellner. Und dann habe ich halt den rüppelhaften Kellner gespielt.
Kellner hast du schon können, rüppelhaft.
Ja, gut, gut. Der rüppelhaft dann in der dürfen sein, oder? Aber als Kellner. Aber, ja, und dann nachher, kein Zusammenhang. Aber am nächsten Tag hat er mit den angeläutet und gesagt, er muss noch mal kommen, sofort. Und dann nachher, haben sie mich dann engagiert für Café Ball. Hat dann aber gesagt, ja, aber ich spiele dann hier Demokrat Läppli. Im Rassentheater. Ich habe dann nicht einfach hier, ja, das schauen wir schon. Und das war 1996 und von dort an ist es eigentlich dann, ist dann losgegangen, da habe ich meine ersten richtigen Brötchen verdient.
Mit dem. Dort hast du Rang gefunden
in der Schauspielerei. Ja, genau. Und das war für mich super organisch gewesen. Das habe ich mir das auch, glaube ich, auch gewünscht im Nachhinein. Dass das nicht, ich bin nicht so der verbissene Schauspieler, der jetzt unbedingt das Hamlet spielen muss. Shakespeare ist nicht mein Ding, weil das ist nicht mein Spruch. Also nicht auf der Bühne, das ist nicht, bin nicht ich. Und da habe ich gewusst, das ist es nicht. Ich habe so ein bisschen gewusst, was eigentlich so meine Dinge sind, meine Schiene, wo ich möchte gehen.
Was ist deine beste Rolle, die du auf der Bühne jemals verkörpert hast?
Du meinst jetzt, wo ich am besten gespielt habe, oder von mir aus,
wo mir ein Polster gefunden hat? Wo das beste Gefühl hast?
Ja, also sicher eine Herzensrolle, wo ist eigentlich der Heiri in der, in Basel heisst sie Origas-Oper. Und es ist eigentlich nicht eine Dorf-Oper, das Original. Der Paul Burkhardt hat ja das geschrieben. Also ein Jahr später hat er dann eine baseldeutsche Version geschrieben. Nachdem dann die Niederdorf-Oper gespielt worden ist, mit dem Rudi Walter, gibt's in Basel. Und die haben wir gemacht beim Helmut Pfönbacher Theater. Und die ist schon mit der Regie von Florian Schneider. Und das ist schon sehr eine Herzenssache gewesen. Ich glaube, das ist eine von denen, wo ich einfach sage, das ist einfach ein Wurf. Das ist einfach meine Rolle.
So. Du bist eher für Komödie zu haben als für Drama oder Tragödie. Wieso?
Ja, also, Ich habe gemerkt, ich bin so der tragisch-komische Schauspieler. Ich vergleiche den manchmal so mit, was ein Begriff ist, vielleicht so Jack Lemmon. Den kennt man, oder? Der hat immer so tragisch-komische Figuren. Ernsthaft gespielt, aber einfach etwas tragisch-komisches hat die Figur. Und das kann er in Perfektion. Und das macht mir auch Spass. Und das merke ich, das bin ich auch der Typ. Tragödie, also die ernsten Sachen, habe ich auch schon gespielt. Aber im Moment sagt mir das einfach wieso nicht, weil mir das nicht so gut tut. Ich habe gemerkt, dass in den Produktionen, wo ich so schwere Sachen spiele, komme ich nicht so gut raus. Also ich nehme dann das wie heim. Und das
es überträgt sich auf dein Privatleben.
Ja, es hat einfach so Einfluss auf mein Seelenleben. Und das, da bin ich immer so bedrückt. Und das habe ich einfach nicht gern. Ich bin gerne ein fröhlicher Mensch. Und ich bin sonst so ein bisschen jemand, der neigt zu Hypochondrie, sage ich jetzt mal, oder auch so für Melancholie. Und wenn ich dann das auch noch auf der Bühne habe, das habe ich einfach nicht so gern. Ich bringe lieber die Leute zum Lachen. Und ja, das ist so gerade, ich sage, das ist Status quo, im Moment ist es so, man weiß nie, wie es noch wird, aber im Moment ist es so und ich habe jetzt keinen Grund, um von dem abweichen.
Ja. Was macht eine gute Schauspielerin oder ein guter Schauspieler aus?
Das kommt auf das Genre auch ein bisschen drauf an. Also weißt du, wenn der also Film, also musst du einfach authentisch sein, oder? Das muss man dir einfach glauben. Das entscheidet natürlich dann das Publikum. Aber da gibt's ja viele gute Beispiele. Auf der Bühne, ja, du kannst natürlich ein Stück spielen, wo plakativer ist, oder? Wo du auch musst können. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel, ich finde es eben schwieriger, Leute zum Lachen bringen, als Leute einfach so da sitzen und dann machen die Leute sich ihre Gedanken. Ich finde, Leute zum Lachen bringen, finde ich etwas sehr Schwieriges. Wenn man zum Beispiel Pointen setzt, oder? Das ist Kunst. Das merkt vielleicht der einzelne Zuschauer nicht, aber ich sage, da gibt's zum Beispiel den Emil Steinberg. Da habe ich verfolgt, als Kind habe ich den auf- und abgelost und immer imitiert und das mir gemerkt und so. Und ich bin dann recht gut in dem, glaube ich, in Pointen setzen. Das sind meistens Sekunden Mühe, wo du weißt, du jetzt die Pointe setzen. Und das ist eine Kunst. Und das ist auch gut. Ist ein ganz anderes Genre, aber es ist auch gut. Und, auch schwierig. Also es gibt da verschiedene Ebenen. Eben Film, Theater, eben Tragödie oder halt Comedy. Ich glaube, man muss es einfach gut machen. Das ist so das. Man kann auch nicht sagen, es gibt einen Schwank. Oder ein Schwank ist nicht Schwank. Ein Schwank ist auch schwierig. Man muss ihn einfach gut spielen. Und dann ist auch das, hat das auch eine Berechtigung.
Ist denn eine richtige Pointe setzen oder Kunst von einer richtigen Pointe situativ oder ist das eine Trainingssache?
Nein, man kann das trainieren natürlich. Also man kann sich mit einem Text auseinandersetzen und das spielt natürlich dann, das ist sein dann, oder? Aber dann kommt das Publikum, oder? Du schnaufst dann mit dem Publikum oder das Publikum merkst, das Publikum schnauft mit dir und dann kannst du das auch aushalten und dann geht die Pointe manchmal auch. Weißt du, anders, du musst einfach das Publikum spüren. Wenn es jetzt mit Publikum ist, oder nicht Film oder so. Wenn es mit Publikum ist, dann kannst du das Publikum spüren, dann bringst du die Pointe vielleicht an einem Tag so, oder du bringst sie so an einem anderen Tag. Im Film ist klar, das ist anders, da wird alles geschnitten, da entscheidet dann der Regisseur natürlich. Ist klar.
Du hast in verschiedenen Produktionen enorm viel Sprechtext zum Auswendiglernen. Hast du einen Tipp parat, wie man effizient und präzise auswendig lernt?
Ja, ich mache es so, ich tue, wenn ich den Text habe, tue ich ihn sicher ein paar Mal einfach durchlesen und laut lesen. Das ist sicher das, was ich so mir in letzter Zeit ein bisschen angeeignet habe. Jeder muss so ein bisschen die eigene Technik finden, wie man Text lernt. Mir ist auch schon gefragt worden, ob es im Alter schwieriger wird, Text zu lernen, und ich finde eben nicht. Ich finde, es ist besser geworden.
Vielleicht das ist eine Trainingssache?
Ist auch eine Trainingssache. Und ich habe wieder eine andere Form gefunden, einen anderen Zugang. Oder, ja, eine Technik gefunden, wie ich Text lerne. Und, du musst natürlich einfach rein. Also, was natürlich auch mit der Figur zu tun hat, dass du die Figur findest. Und dann ist es natürlich viel einfacher, oder? Wenn du die Figur schon hast, ein bisschen. Dann tust du auch anders betonen, oder du sagst Sachen auch energischer oder weniger. Und mit dem schaffst du, oder? Und so entwickelst du dich wie einen Bogen. Also es hat viel damit zu tun, wie die Figur ist oder wie man sich mit der Figur auseinandersetzt. Nicht einfach nur mit Text auswendig lernen, das ist ja nicht spannend. Nein, also im Schauspiel geht es darum, dass du das wie als eins bringst, oder? Man muss können etwas lernen, Text, und dann umsetzen auf die Figur, wie der das sagt, dass dann der Zuschauer das glaubt, sonst kannst du ja das Telefonbuch vorlesen. Ja.
Also du musst es irgendwie anwenden auf...
Ja, du musst es einfach auch verinnerlichen, dass du einfach auch ein Stück weit halt zu dieser Figur wirst, dass eine gewisse Metamorphose da entsteht. Das ist auch schwierig, dann natürlich eben aus dem rauszukommen. Darum eben zurück auf die Tragödie, die schwierigen Stücke. Da mache ich das nicht so gerne.
Von welcher Rolle träumst du noch? Was wäre es non plus ultra von einem Stück oder von einer Rolle, die man dir anbieten könnte?
Ja, ich habe so viele tolle Sachen schon können machen und bin immer wieder überrascht worden, auch Sachen, die ich ja nicht kenne. Ich kenne nicht das Ganze. Und dann habe ich viele interessante Rollen rückblickend einfach Angebote bekommen und dann muss ich sagen, ah, ist eigentlich noch cool, dass ich das machen kann. Und so ist es einfach. Und so lasse ich immer alles offen. Ich würde gerne mal einen Cowboy spielen, vielleicht in einem Western-Film. Das fände ich jetzt noch cool. Das, von dem habe ich schon als Kind geträumt.
Ja.
Und dann, das wäre so der Bogen. Noch. Der Bogen, oder? Das wäre dann der Bogen, wo sich dann schließt. So ein Cowboy in einem Film, so mit dem Colt und ein bisschen schießt und dann sitzt verstaubt und so.
Mit einem Ross und einem Hut.
Das fände ich cool.
Ja. Aber das wäre dann eine Filmproduktion.
Das wäre ein Film, ja. Also, ich muss jetzt nicht, auch nicht tragische Figuren spielen. Vor allem nicht kranke, oder? Ich habe immer das Gefühl, ich werde selber krank. Wenn ich dann irgendwie eine HIV oder weiss doch nicht, was es vor allem für Krankheiten gibt. Ich habe mal bei Café Bal, das ist mir so eingefahren, da habe ich mir so eine, nicht Alzheimer, also einfach ein Gedächtnis, Dement, also ein Gedächtnisverlust habe ich mir so spielen. Dann hat mir den ganzen Kopf eingebunden mit so einem, und das hat schon gedruckt, oder? Und ich habe am Morgen, am Morgen um drei, aber trotzdem habe ich den einfachsten Text nicht mehr können. Weil einfach
du bist eins geworden.
Ich muss eigentlich einen spielen, der den Text vergisst, aber muss den Text trotzdem bringen. Das ist so schizophren, oder? Eigentlich müsstest du den Text bringen, aber eigentlich auch vergessen. Und es ist so, das habe ich irgendwie nicht zusammengekriegt. Da habe ich den einfachsten Text nicht mehr können. Und dann haben 30 Leute haben dann hinten langsam auf die Tour geschaut und dachte, du jetzt nach dem fünften Hänger, oder? Also morgen um drei, die wollen alle heim, oder? Dann die Technik und Kameramann und so. Und dann noch, jetzt musst du langsam vorwärts machen. Und immer mehr unter Druck
kommen. Du hast ja nochmal authentisch gespielt.
Ja, und dann ich kann spielen. Naja, das ist mir noch eingefahren. Darum habe ich das Gefühl, ich kann nicht einen Kranken spielen. Sonst werde ich noch krank.
Du als Sänger, welche Stimmlage singst du?
Ja, also jetzt im Moment ist es, glaube ich, Bariton. Aber ich habe ein gutes Range. Obwohl mein Gesangslehrer mich eigentlich auf Bass ausbilden wollte. Das hat mir eigentlich nicht so passt. Aber jetzt habe ich mich so eingependelt auf Bariton. Aber ich habe noch eine gute Höhe, auch Kopfstimme und auch gute Tiefe. Ich kann auch gut tief schwätzen.
Ja. Welches Genre singst du denn? Also bei welchem Auftritt als Sänger singst du?
Ja, das ist, also ich mache ja ab und zu mal Musical. Und dort kann man es dann teilweise, wenn es Uraufführungen sind, ein bisschen anpassen und sonst wird man halt so typecastet. Aber ich bin im Musical so ein paar so Stimmen, eben wenn ich bei Bariton, aber ja, ich mache einfach vielleicht einmal im Jahr mache ich so eine Musical-Produktion. Ist auch eher, wird man angefragt oder nicht. Oder kommt man an Castings.
Und wie häufig singst du im Alltag? Du hast Gesangsstunden?
Ja. Also, richtig singen tue ich natürlich jetzt, also klassisch Gesang mache ich jetzt eigentlich schon länger nicht mehr, aber singen tue ich eigentlich jeden Tag. Ich singe immer irgendwie daheim umeinander. Und, also auch nicht mit meinen Kindern, weil die finden es natürlich peinlich, aber ich singe trotzdem, eben gerade wegen den Kindern singe ich dann extra daheim.
Du spielst ab dem 7. November im Fototheater Extra Wurst. Per Zufall habe ich eine Vorschau auf Instagram gesehen, dass Extra Wurst von Dietmar Jakobs und Moritz Netenjakob ab Januar 2026 im Kino kommt.
Ja.
Dort spielen unter anderem der Habe Kerkeling mit, der Fari Yardin, der Christoph Maria Herbst und der Anja Knauer. Wie gehst du mit Verfilmungen von einer Bühnenproduktion mit dir um?
Ich schaue sie nicht. Also ich gehe nie vergleichen oder so. Also ich schaue sie vielleicht aus Spass oder so, aber ich nehme sie nie dazu, dass ich jetzt da etwas kopiere oder so. Weil ich eigentlich schaue sie extra nicht, weil ich möchte von null anfangen. Also, weil die Figuren sind ja nicht immer ganz genau so, jetzt, wie wir es jetzt machen im Theater. Weil es ist ja, also da jetzt zum Beispiel Extra Wurst ist ja eher so Basler Kolorit, oder? Das ist nochmal ein bisschen anders. Und sie machen das vielleicht ähnlich, die Figuren sind sicher ähnlich und doch eben nicht gleich. Und ich möchte mich da einfach nicht irgendwie auf so eine Schiene, weil es muss von innen kommen, ich möchte mir die Rolle selber erarbeiten und nicht irgendwie das Gefühl, ich kopiere dann da noch irgendwie den Schauspieler, der meine Figur gespielt hat. Auch die Niere oder das perfekte Geheimnis sind ja auch Filme, also Theaterstücke, die wir gespielt haben, es gibt auch Filme davon. Aber die habe ich bis jetzt eigentlich nicht geschaut.
Also auch nach der Spielzeit von dir meidest du dann Verfilmungen?
Nein, ich schaue eigentlich lustigerweise gar nicht so viel Film. Ich schaue gar nicht so viel Fernsehen. Also ich müsste mich schon ansetzen und sagen, jetzt interessiert es mich, jetzt schaue ich das. Aber eigentlich interessiert es mich nicht gross.
Wie gehst du um mit Konkurrenz?
Oh, sehr gut. Ah ja, ich bin wirklich, ich bin neidfrei. Ich habe das nicht. Ich habe das Gen nicht. Ich verstand es auch nicht. Es ist dann so, gell, wenn zum Beispiel mal viel, ich bin viel an Castings gegangen. Und dann wird einfach jemand halt genommen von diesen 20, die für deine Rolle gehen. Also wenn du die ganze Zeit irgendwie neid hast und sagst, wieso nicht ich? Also du zerbrichst. Nein, ich habe einfach gewusst, gell, ja, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, aber meine Zeit kommt. Die ist dann auch gekommen. Und das weiss ich einfach, aus Erfahrung auch. Und darum bin ich eigentlich auch nie neidisch gewesen. Ich habe im Nachhinein auch gefunden, ja, ist super besetzt eigentlich auch. Und oft ist es auch so. Geht einfach auch gute Leute.
Ab dem 7. November bis zum 3. Januar stehst du jeweils am 8. zu oben im Fototheater auf der Bühne und gibst alles. Wie kannst du den arrhythmischen Tagesablauf mit deinem Familienleben vereinbaren? Hm. Also, du musst Hochleistungen ab der 8. zu oben bis zum 11. bringen. Nachher kannst du nicht gerade ins Bett fallen. Aber um dann am 6:30 am Morgen den Tag mit deiner Familie anzufangen, wie teilst du dir die Tag ein in Arbeitszeit, Familienzeit, Ruhezeit? Mm.
Kommt ein bisschen darauf an. Also wenn ich spiele und jetzt keine Probe habe tagsüber, dann habe ich vielleicht auch mal Zeit für ein Powernap. Aber wenn ich mir das dann halt nehme. Aber wenn ich jetzt probe und dann zu oben spiele, ist es natürlich anders. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, einfach nur zu oben spiele, dann ist wie 6:30 ist Tag wach oder vielleicht sogar noch früher. Dann werden die Kinder organisiert, dann gehen in die Schule. Und dann muss ich wahrscheinlich noch mit dem Hund raus. Und dann nachher, weiss ich noch nicht, was ich mache. Also krümschel irgendetwas. Und dann probiere ich irgendwann einen Palmnap machen am Nachmittag. Und dann kommen dann auch die Kinder. Aber, und dann zu oben auch in die Vorstellung, ist klar. Aber ich kann eigentlich recht gut runterfahren. Also ich habe von der Vorstellung heimgekommen und ins Bett geschlafen. Früher hatte ich das nicht so gehabt. Aber heute ist das auch, das hat sich wie so auch ergeben, durch das Kinder eigentlich da sind. Und die Zwillinge sind 11 Jahre alt. Und in diesen 11 Jahren habe ich das wie auch gelernt, dass ich kann wie den Schnitt machen kann. Also quasi aus dem Theater kommen, heim schlafen und morgen aufstehen. Und dann irgendwann gehe ich wieder ins Theater. Ich bin nicht den ganzen Tag nervös, weil ich zu oben muss eine Vorstellung machen. Das hat sich wie so organisch ergeben. Da bin ich eigentlich froh. Weil es wäre ja die ganze Zeit, wäre ich auf 180. Und das kannst du ja nicht sein mit einer Familie. Die halten das ja nicht aus. Also mit so einem Vater. Sonst schon ganz etwas anstrengend.
Vielen Dank, Roland Herrmann. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Ich würde gerne öffnen. Sie können sich gerne beteiligen, Kommentare äußern oder Fragen stellen.
Kritisieren.
Hätte ich eine Frage zur Schauspielerei?
Ja.
Wenn man sich so tief mit einer Rolle dann auseinandersetzt, schafft man das noch, sich im Alltag privat 100% davon abzugrenzen? Oder hast du auch schon mal gehört, dass du eigentlich privat dann ein bisschen wie eine Rolle bist, die du gerade spielst? Und bleibt auch immer ein bisschen was hängen von jeder Rolle? So in dir selbst.
Ja, es kommt, glaube ich, wirklich darauf an, was man spielt, oder? Was du für eine Figur spielst. Es kommt ein bisschen darauf an, was man wirklich für eine Figur spielt. Wenn man natürlich eine Comedy spielt, dann ist es natürlich schon so. Comedy ist halt schon mein Metier. Und das ist auch, ich bin privat auch, jetzt auch mal für einen guten Spruch. Und das kann man dann schnell mal, wie soll ich sagen, wo dann die Leute drin sitzen und sagen, das ist der Hermann oder so. Das kann schon passieren.
Also es färbt ab.
Es färbt ab, oder? Weil ich einfach auch gerne Sprüche mache und lustig bin, kann man natürlich schnell mal denken, der ist so. Bin ich natürlich nicht nur, aber ich mache es schon auch gern. Lustig sein. Ist das die Frage gewesen? Oder kannst du auch noch weiter fragen? Oder habe ich es nicht richtig beantwortet? Also färbt ab. Ich färbe eher wahrscheinlich auf die Rollen ab. Und nicht die Rollen auf... Obwohl, manchmal gibt es eine Metamorphose. Oder? Das ist halt einfach schon so. Dass man manchmal halt dann, wenn man jetzt eine Figur am Entwickeln ist, eine Theaterfigur am Entwickeln ist, dann kann es natürlich schon sein, dass man das mit in den Alltag nimmt. Das heisst auch Körperhaltung. Oder man sitzt einfach irgendwo neu und dann spielt man einfach irgendwie jetzt die Figur, wo dann wahrscheinlich der eine, der noch eben dran sitzt und denkt, ist der nicht, was macht er da? Oder wenn ich einfach so, ich habe schon irgendwie tanzt einmal auf der Straße und habe gemerkt, da sitzt einer. Der schaut komisch. Also es färbt in dem Sinn dann schon ab, dass man das einfach mitnimmt die ganze Zeit. Aber das ist ja nur sporadisch. Das ist ja nur
Und das legst du dann auch wieder ab nach
der Spielzeit? Ja, sofort. Das gehört aber bei mir auch dazu, dass er mit dem Auseinandersetzen mit der Rolle oder mit dieser Figur zu tun hat. Ja, also, was ich eigentlich manchmal auch noch schön finde. Man kann so ein bisschen abtauchen in die, und sich mit so einer Rolle auseinandersetzen, finde ich auch schon noch. Man darf so ein bisschen das ausleben. Oder? Das sagt keine Beschnitte zu. Man sagt, ja, ich tue nur an einer Rolle. Ich bin gerade in einer Rolle nicht. Ich bin gerade an etwas am Spielen. Also, sagt, ja, ist gut. Oder? Ja.
Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum?
Ja, ich habe noch eine Frage zum Buch. Mhm. Da ist ja eine Frage im Titel, lebt Anker noch? Und was sagt denn das Buch dazu? Was ist die Antwort?
Aha, du meinst die Frage vom Vincent van Gogh, ob er noch lebt? Ja, für mich lebt er, also tagtäglich, also wenn man die Bilder anschaut. Und das Buch ist ja nicht einfach ein Buch, das du einfach durchlesest, finde ich. Das ist ein Buch, das steht jetzt bei mir einfach die ganze Zeit dort. Und dann habe ich einfach mal Lust, wieder in diesem Buch zu blättern und schaue die Bilder an. Und jedes Bild oder so hat ja dann, also jeder Abschnitt ist ja dann mit einem Bild, also bebildert, da kann man, wie einen Bezug dann. Und dann tue ich dann mich einfach, dann tue ich das durchblättern und finde einfach, ist einfach schön. Und dann liest man das und dann legt man es wieder weg. Es ist einfach nur ein Buch. So. Ist das die Frage? Ja.
Also der Anker lebt noch?
Also ja, für mich lebt der Anker. Also wirklich tagtäglich. Ich finde einfach, die Bilder sind einfach, die sind für die Ewigkeit. Und auch, was er gesehen ist, was er ausgestrahlt hat und was sein Denken und so, das ist schon, das, ich finde, das lebt. Heute noch, finde ich.
Es klingt nach einer grossen Hochachtung.
Ja, sehr, ja. Ja, also, ja. Also in erster Linie ist es ja so, dass man die Bilder sieht. Das ist ja das, was er ausmacht. Oder? Das sind die Bilder. Und dann denkst du, oh, die sind super Bilder. Und dann interessiert man sich vielleicht einmal, was steckt hinter diesen Bildern. Und dann kommt man drauf und dann liest man über den Albert Anker. Und so ist es mit Sachen, oder? Man weiss halt auch nicht, Segantini ist auch ein Maler, der mich sehr stark begleitet hat, auch unbewusst in meinem Leben. Bündnerland, meine Verwandten im Bündnerland. Und dann denkst du, die schönen Bilder. Und dann irgendwann interessiert sie, was steckt denn hinter diesen Bildern? Wer ist denn das gewesen? Und dann, ja, ich denke, es ist vergleichbar mit Musik, oder? Musik ist für mich das Gleiche. Musik ist, man hört Musik und wenn die einen berührt, dann interessiert man sich für den Text. Aber ich bin nicht der glaubt, dass der Text das Erste ist und dann noch interessiert man sich für die Musik. Also, die Musik ist etwas, was einfach gerade dich berührt im Körper. Und es ist nicht der Text, glaube ich. Außer es ist irgendwie, ich meine jetzt nur Musik, nicht jetzt irgendwie ein Gedicht oder etwas, das ist etwas anderes. Aber Musik mit Text, glaube ich, ist zuerst Musik, die dich berührt und dann interessierst du dich für den Text. Was hat jetzt der Künstler geschrieben in diesem Text, wenn dich die Musik berührt?
Und du vergleichst jetzt das Bild mit der Musik?
Ja, einfach die Musik, also Bilder. Und dann steckt der Künstler dahinter, wo man sich dafür interessiert. Und die Musik, was steckt dort für den Text?
Der Ausdruck.
Der Ausdruck, genau. Ja.
Merci. Es gibt eine dritte Frage aus dem Publikum.
Ich kann nur eine Bemerkung machen, was Sie geschrieben haben, was Sie gesagt haben, wegen Schauspieler. Und ich hatte gedacht, da spielt doch der Regisseur noch eine Rolle. Also ich bin vor über 50 Jahren da. Basel Regieassistent.
Ja.
Und dort haben die Regisseure, also die Schauspieler, ziemlich zusammengetatscht, die nicht nach ihren Vorstellungen geredet oder sich bewegt haben.
Ja, das, also, was ich davon halte, oder? Also, es ist, ich meine, ich bin nicht im Stadttheater, ich bin kein Stadttheater oder Schauspieler, bewusst nicht gewählt. In der freien Szene ist es natürlich ein bisschen anders. Ich glaube, dort wurde so ein Regisseur, der das machen würde, in der freien Szene, wäre nicht lang. Weil da würde der Schauspieler rebellieren, ich wäre vorne dran, ich würde auch rebellieren. Weil das ist dort einfach ein Zusammenschaffen. Und man kann nicht einfach kommen und dann auf die Schauspieler zusammenschiessen, umgekehrt geht das natürlich auch nicht. Aber das geht einfach nicht, das hat mit Respekt zu tun. Und es ist etwas, wo alle für das gleiche Projekt arbeiten. Und da muss einfach der Respekt da sein. Und da ist mir dann gleich ob da einer vom Stadttheater, der muss mich nicht zusammenschiessen. Also wir haben auch schon, ich weiss noch, bei Leute im Plan, haben wir einen Filmregisseur Und der hat dann gemeint, er könne mit mir, weil ich eine Gastrolle hatte, er mit mir etablieren, so, ich bin der Chef oder der Regisseur. Und er hat dann gesagt, ja, du kommst jetzt hier in das Café rein und dann siehst du hier die Frau, die du suchst. Und dann habe ich das gerade angeboten, habe das gespielt, oder? Und dann kommt, wenn du in eine Beiz reinkommst und du suchst jemanden, dann kommst du rein und dann schaust du umeinander und dann, da ist er. Und der hat gesagt, nein, weißt du, du kommst rein und siehst ihn gerade. Dann habe ich gesagt, ja, okay, gut, ich mache das so. Und dann habe ich das gespielt. Und dann sagt, weißt du, nein, vor allen Leuten, oder? Hat er dann zu mir gesagt, nein, du musst das nicht so spielen. Du weißt ja nicht, wo das steht. Du kommst rein und schaust umeinander. Dann habe ich gesagt, Hans, das habe ich ja so gespielt, das weißt du schon, oder? Und dann habe ich dort, gerade Zünder gegeben, oder? Und dann hast du nachher zu mir und gesagt, wir müssen da zusammen arbeiten.
Also er hat sich selber widersprochen.
Ja, natürlich, klar. Und dann habe ich gesagt, hey, so musst du mit mir nicht reden. Da ist Respekt, das verlange ich. Du bist bei mir auf der schwarzen Liste. So läuft es nicht.
Ich bin so. Bist du denn davor gelaufen?
Nein, wir haben das natürlich zusammen, schon professionell. Ich habe das natürlich gespielt, oder? Aber ich dachte, hey Hans, so läuft es nicht. Und das dann auch gesagt bei der Direktion. Oder? Und ich finde auch, man muss dann etwas sagen. Ich war halt immer der, der dann halt auch rebelliert hat. Ich war schon bezählt. Aber ich kann mir eben auch nie etwas sagen. Ja, aber ich finde eben, ja, also heute, wenn in heutiger Zeit, man muss einfach Respekt haben und das ist ein Zusammenschaffen für das Produkt oder das Projekt. Und da muss nicht einer kommen und einfach so irgendwie meinen, es sei noch der alte Schule und es geht nicht. Das ist nicht in meinem Ding. Aber wenn sich Leute das gefallen lassen, ja, sollte nicht sein.
Vielen Dank für die Ausführungen. Gibt es sonst noch eine Frage oder einen Kommentar?
Ich habe noch eine Frage. Und zwar, eben, du spielst ja schon lange im Foto-Theater, Taburettli und so. Was bedeutet dir das dort? Also, ich nehme an, eben, ihr seid ja auch eng befreundet mit der Caroline Rasser und so. Mhm. Was bedeutet dir das in so einem Ensemble immer wieder auch mit gleichen Kolleginnen und so zu arbeiten? Beziehungsweise, ich nehme an, auch im Publikum sind dann immer wieder Leute, die du kennst. Mhm. Was bedeutet dir das so?
Ja. Also ich sage jetzt mal, kenne mir wahrscheinlich mehr Leute im Publikum, als ich sie alle kenne, aber es sind immer ein bisschen die gleichen Leute, natürlich, wo ins Foto kommen. Aber das Theater bedeutet mir natürlich viel. Das ist auch, wir sind familiär verbunden, mittlerweile Freunde geworden über die vielen Jahre. Beruflich ist es natürlich so, dass ich nicht denke, immer gerade ich werde ja für das nächste Jahr engagiert. Das ist einfach mein Wesen. Ich verlange das auch nicht. Also ich verlange nicht immer, dass jetzt Rasses Rücksicht nehmen auf mich und ich jetzt für mich eine Rolle nehme, wo ich reinpasse. Das habe ich nie gehabt, weil oft wirst du dann irgendwann mal enttäuscht und dann noch hast du damit gerechnet und dann findet es nicht statt, oder? Das ist einfach in der freien Szene ist es so.
Also du nimmst es nicht als selbstverständlich
her? Ich nehme es nicht als selbstverständlich her, oder? Aber ich genieße es natürlich, weil ich auch viele Leute halt kennen, auch im Ensemble, und eben Claude und Caroline, oder? Wir sind sehr freundschaftlich verbunden. Und auch von den Schauspielern. Es ist natürlich klar, dass nicht immer die gleichen mitspielen, weil halt nicht immer die gleichen Stück, Anzahl Leute gebraucht werden. Aber man kennt natürlich viele und man kennt Regisseure und so. Wir kommen wieder auch neue Regisseure dazu. Aber es ist so ein tolles Umfeld, wo ich sehr mag. Ich finde, Foto ist das schönste Kellertheater. Ich kenne nicht alle in der Schweiz, aber es ist einfach ein sehr schönes Kellertheater und wird viel schöne Kunst gemacht. Und ja, das finde ich schön, das genieße ich.
Jetzt haben wir den Bogen zurückgeschlagen zur Kunst. Sehr gut. Gut. Wenn es nicht noch eine weitere Frage oder Kommentar aus dem Publikum gibt, dann möchte ich dir, Roland Herrmann, ganz herzlich danken für das Gespräch. Auch Ihnen, liebes Publikum, ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihre Beteiligung. Ich würde gerne sagen, dass am Donnerstag, 20. November, um die gleiche Zeit, am gleichen Ort, kommt Katja Reichenstein. Sie ist Kulturschaffende und Moderatorin und redet mit mir über das Buch «See der Schöpfung». Bis dann, ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen und einen schönen Abend Ihnen.
Das war der Buchtalk von der GGG Stadtbibliothek mit dem Roland Herrmann, der Schauspieler und Sänger ist. Am Mikrofon Janina Labhardt.
Hörbox. Immer am Samstagnachmittag um 4 Uhr und in der Wiederholung am Sonntagmorgen um 10 Uhr. Hier auf Radio X.